Bei aller Wertschätzung für das Vergangene, wie würden wir das Unternehmen führen und gestalten, wenn alles in Frage gestellt werden darf und wir uns mit aller Konsequenz auf die sehr komplexen Herausforderungen der Zukunft ausrichten wollen? Was würde bleiben? Was würde sich radikal verändern? Passt die Art und Weise, wie wir über Arbeit, Organisation und Führung nachdenken, noch in die komplexe sogenannte VUCA-Welt? Mit diesen Fragestellungen hat sich das österreichische Unternehmen Keba vor einigen Jahren sehr intensiv befasst und sich auf einen Weg der Veränderung gemacht, der mit aller Konsequenz und Zielstrebigkeit sinnbildlich für das steht, was heute gerne als Transformation bezeichnet wird. Und damit moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und ich kann mich gut erinnern an einen Satz aus einem der ersten Gespräche, als ich vor ungefähr 2 Jahren die Keba kennengelernt habe. Wir suchen Impulse von außen, von jemandem, der unser Unternehmen versteht und uns in dieser Entwicklung immer noch weiterhelfen kann. Und um ehrlich zu sein, uns Kurswechsler hat das schon ein bisschen stolz gemacht, dass dafür der Blick von Oberösterreich bis nach Bremen wandern musste. Wir waren schon beeindruckt von den Entwicklungen, die Keba seit ungefähr 2015 gemacht hat, über die radikalen Strukturveränderungen und die kulturellen Entwicklungen, die zu beobachten waren. Wir haben uns sofort wohlgefühlt, als wir anfingen, mit den Kebanern über unser Verständnis von Führung, Organisationsentwicklung und Zusammenarbeit zu sprechen. Und wir hatten das Gefühl, ja, wir können euch trotzdem an der einen oder anderen Stelle helfen, das System Keba weiterzuentwickeln und vor allem in Fragestellungen rund um die Themen Leadership und Entscheidung einen Beitrag leisten. Entstanden ist daraus eine Zusammenarbeit, die uns wirklich Freude bereitet und vor allem tolle Kontakte zu Menschen, die wir sehr schätzen gelernt haben. 2 dieser Menschen sind zu Gast in der heutigen Podcast-Episode. Gerhard Luftensteiner war 17 Jahre lang CEO der Keba und ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Keba diesen Weg eingeschlagen hat. Roland Peterseil, unser 2. Gast, ist in der Keba verantwortlich für People, Culture and Structure und liefert durch diese Perspektive insbesondere einen sehr interessanten Blick auf die kulturellen Entwicklungen, die zu beobachten waren. In der heutigen Episode sprechen meine Kurswechselkollegin Alina und ich mit Roland und Gerhard über erste Überlegungen, die Keba grundlegend zu verändern. Die beiden sprechen auch über notwendige Erkenntnisse, um überhaupt so einen Weg einzuschlagen. Sie sprechen über erste vorsichtige Schritte, große Einschnitte, Unsicherheiten, ein Prozess des immer wieder Reflektierens und Anpassens und glücklicherweise auch über die vielen, vielen sehr positiven Aspekte, die man sich erwünscht hat und die dann auch eingetreten sind. Viel Spaß beim Hören der heutigen Episode.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Und ich starte, wie so häufig, mit einem Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Vielleicht müsste ich heute sagen Servus. Wir haben internationale Gäste, wenn man so möchte. Aus Österreich, von der Keba. Am besten stellt ihr euch ganz kurz selber vor, Gerhard, Roland. Wer seid ihr? Was macht ihr so?
Ja, sehr gerne. Gerhard Luftensteiner, bin jetzt 40 Jahre im Unternehmen gewesen, bin seit Oktober im Ruhestand und war vor 17 Jahren CEO der Keba Gruppe und ja, schon lange im Unternehmen. Ja, und das Thema Organisation und Leadership und DNA sind sozusagen meine Leidenschaft. Ja, und das werden wir dann hoffentlich auch spüren. Bitte, Roland.
Servus Alina, servus Arne, auch herzlich. Schön, dass wir bei euch zu sein, von meiner Seite. Ja, Roland Peterseil, mein Name, bin auch schon viele Jahre in der Keba-Gruppe und darf die letzten Jahre genau diese Transformation, um die es heute geht, aus People, Culture and Structure heraus ein Stück mitbegleiten und weiter betreiben.
Jetzt, also so ein paar Begrifflichkeiten habt ihr schon genannt. Transformation, Organisationsentwicklung, das ist keine Überraschung im Kurswechsel-Podcast, dass das unsere Themen sind. Vielleicht sagt ihr noch ein bisschen zur Keba. Was ist, wer ja, oder was ist die Keba? Was macht die Keba? Und ja, wie seid ihr dahin gekommen, über so große Worte, will ich mal sagen, wie Transformation zu sprechen in der Keba?
Ja, fangen wir mal an. Was ist die Keber? Die Keber ist ein Elektronikunternehmen, genauer gesagt ein Unternehmen spezialisiert auf die Automation. Wir sind in drei Geschäftsfeldern aktiv. Das ist einerseits die Industrieautomation, unser größtes Geschäftsfeld. Was machen wir da? Wir entwickeln und produzieren Steuerungen für Werkzeugmaschinen, für Roboter, für vielfältige Anwendungen in unterschiedlichen Branchen. Man kann sich Kunststoffspritzgießmaschinen vorstellen, Aluminiumdruckgießmaschinen, Automobillackieranlagen, Roboter. All das wird von Keber Hard- und Software gesteuert, mit den entsprechenden Bediensystemen, mit den Antriebssystemen dazu. Also ein großes Portfolio in der Industrieautomation. Zweites Standbein nennen wir Handover Automation, Übergabeautomaten. Das sind die klassischen Bankautomaten, Ein- und Auszahlung kombiniert. Wir sind Cash Recycler dazu, aber wir recyceln natürlich nicht das Geld, sondern wir haben einen geschlossenen Bargeldkreislauf mit Eingabe und Ausgabe. Dann kennt man wahrscheinlich auch in Deutschland besonders die Backstation. Die Backstation haben wir gemeinsam mit der DHL entwickelt und produzieren, und ich glaube, es sind 95% der installierten Automaten von uns. Und das Produkt wird natürlich auch weltweit verkauft oder in vielen Ländern der Welt verkauft. Ja, und der dritte Bereich, das dritte Geschäftsfeld ist die Energieautomation. In Energy Automation haben wir wiederum zwei Standbeine. Das eine ist die Ladeinfrastruktur, also die Wallboxen mit entsprechender Software für das Lastmanagement. Und das zweite Standbein sind es noch Heizungssteuerungen für Wärmepumpen und für Pellets, Heizungen. Ja, in Summe sind da über 2000 Leute und die Hälfte davon ungefähr in Österreich und weltweit in eigenen Tochterfirmen organisiert. Ja, und das, glaube ich, ist so im Wesentlichen. Wir haben eine hohe Ingenieurquote, klarerweise. Ich glaube, das sind so mal die wesentlichen Informationen. Alles Weitere ergibt sich vielleicht im Gespräch. Mhm.
Genau, und wir sind ja heute hier im Podcast, weil ihr einen ganz schönen Weg gemacht habt in der Keber. Da soll es ja heute drum gehen, aber bevor wir uns der Transformation zuwenden und auch nochmal über Leadership sprechen werden, vielleicht mal so als Fundament vorweg. Viele Organisationen sind als Pyramide oder als Matrix organisiert, und vielleicht gebt ihr den Hörerinnen und Hörern mal so ein Bild davon. Wie kann man sich die Keber so rein organisationsstrukturell vorstellen?
Ja, Arne hat vorher gefragt, wir haben ja unseren Weg 2015 begonnen. Wir waren damals ja weniger als halb so groß. Das heißt, wir hatten damals 950 Mitarbeiter circa und haben 180 Millionen Euro Umsatz gemacht. Heute, also letztes Geschäftsjahr, Ende März 23, waren wir eben über 2000 und hatten einen Umsatz von 550 Millionen Euro Umsatz gemacht. Damals waren wir klassisch aufgestellt in einer Spartenorganisation, Sparten mit funktionalen Bereichen, so an manchen Punkten könnte man sagen eine Matrix, aber doch eben in der Entwicklung schon mit Scrum unterwegs. Also 7 Jahre davor haben wir eben mit Scrum in der Entwicklung schon begonnen. Und wir haben generell, sage ich mal, auch damals schon eine sehr partnerschaftliche Unternehmenskultur und ein sehr gutes Miteinander gehabt in der Firma, kann man sagen. Also das Zugehörigkeitsgefühl war damals schon sehr groß. Ja, und heute übergebe ich an Roland, der, wie man heute uns am besten charakterisieren könnte.
Sehr gerne, Gerhard, danke. Ja, vielleicht in ein paar kurzen Worten. Die Keber ist grundsätzlich an unseren Kunden und Märkten ausgerichtet. Das ist so der primäre Fokus, sich an diesen Bedarfen, an diesen Notwendigkeiten auszurichten. Und dann sind wir nach innen in Rollen und Kreisen strukturiert, die im Wesentlichen der Arbeit entsprechen, die zu tun ist. Das ist der eine Part. Und wir haben, Gerhard hat es erwähnt, ganz, ganz viele, über 2000 wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, die all ihre Expertise und Fähigkeiten in genau diesen Rollen einbringen, und das aber nicht fest zementiert in einem Bereich, sondern wir sehen das als Keber-Gruppe, und jede Person kann sich in diesem Portfolio an Rollen und Kreisen überall dort in der Organisation einbringen, wo Bedarf für etwas da ist und die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter das jeweilige Angebot an Fähigkeit und Expertise mitbringt.
Das heißt, in Wahrheit haben wir heute einen großen Kreis für die gesamte Gruppe und darunter wiederum pro Geschäftsfeld einen großen Kreis und daneben gibt es noch andere Kreise eben für die wesentlichen Funktionen, die nicht innerhalb der Geschäftsfelder abgebildet sind.
Mhm. Wir werden das wahrscheinlich im Detail nicht alles aufbohren jetzt in dieser Podcast-Episode, wie sich diese Kreise konstituieren und so weiter. Vielleicht auf der Ebene, wo ich glaube, ganz viele Organisationen gerade stehen, die zumindest mal diese Pyramidenorganisation in Teilen in Frage stellen. Wie war euer gedanklicher Weg vielleicht erstmal, der geht dem ja oft voraus, dahin zu kommen, zu sagen, okay, diese klassische Aufbau- und Ablauforganisation, wie wir sie aus dem Taylorismus kennen, die ist nicht mehr geeignet für das, was wir vorhaben, auch mit Blick in die Zukunft. Also welche Gedanken habt ihr euch gemacht?
Gerne. Ausgangspunkt war genau das Thema. Wir haben den Begriff der VUCA-Welt für uns einfach entdeckt, den es aus dem amerikanischen Militär schon eben gegeben hat und der auch dann in der Organisationsforschung oder Entwicklung dann immer mehr Platz gegriffen hat. Und die VUCA-Welt hat für uns einfach sehr gut beschrieben, wie es auch bei unseren Märkten umgeht und wie wir auch im Unternehmen das gefühlt haben. Weil früher war immer die Diskussion, hat der Vertrieb Recht, hat die Entwicklung oder die Produktion Recht und wer hat die Macht, über den anderen zu entscheiden. Letztlich hat man immer einen Schuldigen gesucht, was natürlich sinnlos ist. Wenn man sich die Märkte anschaut und VUCA dann erlebt und auch spürt und sich damit auseinandersetzt, dann sieht man einfach, dass man, um agil auf diesen Märkten sich bewegen zu können, einfach ein anderes Mindset braucht. Und wir haben im Herbst 2015 begonnen, einfach einmal nachzuschauen und sagen, welche Projekte bei uns, Entwicklungsprojekte, Veränderungsprojekte, laufen erfolgreich und welche weniger erfolgreich oder waren überhaupt zum Scheitern verurteilt. Und wir haben uns das einfach von den Teams präsentieren lassen und haben einfach unsere Notizen gemacht und unsere Eindrücke haben sie dann verfestigt. Es hängt klarerweise sehr stark von den handelnden Personen ab, vom Mindset der Personen und wie weit es gelingt, andere Kolleginnen und Kollegen auf die Reise für das Projekt zu gewinnen und mitzunehmen und letztlich ein Ziel vor Augen zu haben, einem begeisternden Kunden letztlich etwas zu übergeben, was einzigartig ist. Und wir haben gesehen, dass der Spirit an manchen Ecken schon gut aufgeflammt ist, sichtbar war. Und wir haben uns irgendwie gesagt, ja, und was sorgt dafür, dass es gelingt, dass solche Projekte mit diesem Spirit einerseits realisierbar werden und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass Projekte ordnungsgemäß laut ISO-Ablauf, laut allen Abläufen auch ordnungsgemäß abgelaufen sind, aber eben ohne Leidenschaft, ohne Begeisterung vielleicht und auch vielleicht ohne der Extrameile. Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass es andere Rahmenbedingungen dafür braucht, dass wir insgesamt einfach erfolgreich in der VUCA-Welt einfach bestehen können und uns erfolgreich weiterentwickeln können. Und das war schon so ein wesentlicher Aha-Effekt ganz am Beginn unserer Reise. Ja, und dann haben wir uns mit der Literatur begonnen zu beschäftigen, haben begonnen, uns mit allen möglichen Dingen auseinanderzusetzen. Professor Hütter ist immer wieder ein eindrückliches Erlebnis gewesen, einfach einmal zu kapieren, wie lernen wir eigentlich und was ist der Ausgangspunkt und wie können wir eigentlich wirklich dafür sorgen, dass wir was Neues lernen und auch zulassen. Und alle, die Kinder haben, wissen ja, wie das ist mit Lernen, dass das nicht immer ganz so einfach ist, aber in Wahrheit war mal Professor Hütter und ich habe unzählige Male seinen großen Vortrag da gehört, wenn man den zur Conclusio bringt, wie er selber sagt, dann geht Lernen nur durch Einladen, Ermutigen und Inspirieren. Und was wir dann einfach gemacht haben, ist, unsere Leute hier in der Keber, und das war am Anfang beschränkt auf den Standort hier in Linz, einfach einmal einzuladen, zu ermutigen, anders zu denken und mit uns auf eine Bergtour zu gehen. Und wir in der Geschäftsleitung haben uns vorgenommen, dass wir die Vorhut sind. Wir haben nicht gesagt, da macht er mal, wir haben selber bei uns angefangen. Ich selber habe zu dem Zeitpunkt dann begonnen, alles Mögliche an Literatur zu lesen, was zu 2015 gegeben hat. Ich glaube, ich habe seit meinem Studium nicht mehr so viel gelesen wie in dieser Zeit, aber es hat mich einfach fasziniert und war begeisternd. Und Frederic Laloux war natürlich mit Reinventing Organizations eine der Hauptquellen für die Inspiration und für den Mut, auch sich zu trauen, so einen Weg zu gehen. Weil, wie du vorher gesagt hast, wir waren ja in Summe waren auch eine Pyramide, nur eine flache Pyramide, aber in Wahrheit war das genau auch ein machtorientiertes System, wie jede Organisation auch. Und wir haben auch in den Analysen ja gesehen, dass Macht gut ist, wenn man was draus macht, im Sinne von Umsetzen, aber nicht, wenn man den anderen dazu instruieren muss und der Macht ausübt, dass sich jemand bewegt. Also ja, das sind die zwei Medaillen der Seite der Macht. Und so gesehen war es einfach wichtig, sich mit vielen Themen auseinanderzusetzen, eben auch dem Wirken der Organisation. In Wahrheit schaut jeder auf die Castle, sage ich, der Organisation. In Wahrheit haben wir diese formelle Organisation, dann haben wir die informelle, wer mit wem in der Firma gut kann und jeder kennt, wen, wenn ich was weiterbringen will, muss ich zu dem gehen oder zu der gehen. Das berücksichtigen die allerwenigsten und dann gibt es vielleicht nur eine Wertschöpfungsorganisation. Und das Ziel war einmal für uns zu sagen, okay, wie können wir dafür sorgen, dass wir die Wertschöpfungsorganisation und die informelle Organisation zusammenbringen und das auf einen Weg zu bringen.
Und ich glaube, das ist das Stichwort, was du auch gerade angesprochen hast mit der Macht. Ne? Das ist ja in Organisationen häufig das Thema, wenn man Formalstruktur auch ändert, dass natürlich, ich sag jetzt mal oben in der Hierarchie, dieser Prozess ja erstmal anfangen muss, weil potenziell geht das ja auch mit einem Machtverlust einher. Ja. Und ich sag mal, wir erleben das häufig so, wenn wir auch mal einen Impulsvortrag halten oder in den Organisationen Workshop machen, so als erste Idee dafür, wie man anders organisieren könnte, dass da erst ganz viel Zuspruch ist und gesagt wird, ja klar, ist total logisch, sich anders zu organisieren an den Markterfordernissen. Und dann kommt es aber schnell dazu, dass man genau an dieses Thema kommt, dass es gegebenenfalls dann natürlich mit Nebeneffekten einhergeht. Deswegen interessiert mich das besonders. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr das thematisierbar bekommen habt? Wie seid ihr vorgegangen? Welche Effekte gab es da vielleicht auch im Management? Also vielleicht, ja, gebt ihr uns da mal einen Einblick.
Vielleicht darf ich da mal starten mit dem Einblick, Alina. Damals noch in einer klassischen Managementfunktion, also noch nicht involviert unmittelbar in diese Transformation. Und ich war quasi einer dieser Betroffenen, die von dieser Veränderung, wo sich etwas ändert. Ich sage mal, sehr wertfrei. Und das waren schon ein paar extrem spannende Dinge. Und für mich, für meine Person und auch Diskussion der Kolleginnen damals, früh genug auf eine Reise mitgenommen zu werden, wo noch nicht klar ist, wie das Ergebnis der Reise ausschaut, wo ein irrer wichtiger Faktor ist. Es war zu diesem Zeitpunkt sehr schnell klar, mit heutigen Begriffen würde ich sagen, das Warum war sehr schnell klar. Es war sehr schnell klar, wir sind ein erfolgreiches Industrieunternehmen, aber die Zeit oder die Umwelt um uns herum ändert sich. Das heißt, um weiterhin erfolgreich zu sein, müssen wir uns anpassen. Und da hat man einen radikalen neuen Weg eingeschlagen und natürlich war sofort klar, das ändert für uns als Mitarbeiterinnen etwas und speziell für uns als Führungskräfte in Managementfunktionen. Aber dieses Mitdiskutieren, das sich einbringen können, das gehört werden, alles, was man an Resonanzen, an Feedback gibt, unmittelbar zu sehen, dass das wieder ein Nachdenken auslöst und somit man aktiv mitgestalten kann, hat das ein Stück leichter gemacht. Mhm. Obwohl es natürlich nicht easy going war. Es war für uns alle eine sehr radikale Veränderung.
Mhm. Weil es war von Anfang an klar, dass die Managementfunktion oder die damals übliche Managementstruktur als Führungskräfte einfach vorbei sein wird. Und ich kann mich an die ersten Workshops im engen Kreis erinnern, also auf Prokuristenebene, also mein Kollege und ich Vorstand plus die Prokuristen plus damals der HR-Leiter und ein Begleiter, ein externer, mit dem wir schon sehr lange vertraut zusammengearbeitet haben. der Karl Volonte. Wir haben uns alle in die Augen geblickt und haben gesehen, was mit den Kollegen einfach hier los ist und haben auch am Ende des ersten Workshops ganz klare Signale empfangen, ja, das wollen sie nicht unbedingt mitgehen und mittragen. Mhm. Und wir haben sie eingeladen, einfach die Reise einmal mit uns zu gehen. Und es war ja im nächsten Schritt dann der große Führungskreis mit 35 Leuten involviert. Und auch da haben wir ja klares Feedback bekommen, so ungefähr große Sorgen, was ist mit meiner eigenen Funktion, mit meinem Firmenauto, mit meinem Büro, was passiert mit all dem. Und haben dann auch entsprechende, ja schriftlich auch ein Dokument bekommen, unterzeichnet von 20 der Führungskräfte. Und wir haben einfach dann gesagt, wir garantieren euch, zuerst haben wir es ein Jahr gemacht, dann haben wir es 2 Jahre gemacht, wir garantieren euch alle eure Funktionen, zumindest von den Gehältern her, von den Firmenautos, vom Büro. Aber ihr müsst euch auf die Reise mitbegeben und mit einlassen. Und es wird sich bei euch selber nichts, von unserer Seite aus, nichts verändern. Und das war sozusagen einmal eine entsprechende, sage ich mal, Beruhigung, auch das Mitwirken zu ermöglichen. Aber nichtsdestotrotz sind dann im ersten Jahr der konkreteren Gestaltung dann schon ungefähr 10 Führungskräfte ausgeschieden, die einfach das Glück woanders suchen wollten in einer klassischen Karriere. Und ich glaube, ungefähr die Hälfte ist davon wieder zurückgekommen. Aber wir wollten auch nicht mehr alle zurückhaben.
Das muss ja auch dann passen. Das braucht ja nicht unbedingt die richtigen Mitarbeitenden.
Ja. Man verändert sich ja im Laufe der Zeit und es muss auch dann passen und man muss dann auch wieder die richtigen Rollen dafür haben. Ja. Und man muss ja letztlich auch wieder dafür begeistern können und es als, nicht als das geringere Übel anzusehen. Ja. Sondern es muss eine Begeisterung sein, wenn man sagt, okay, das ist vielleicht doch gescheit, da mitzumachen. Und da hat es den einen oder anderen gegeben, der einfach bewusst glaubhaft gemacht hat und das hat man auch gespürt, dass sie doch an den Weg glauben und auch heute noch bei uns sind.
Ich würd da gerne ein bisschen weiter bohren, also ja. um das so ein bisschen einzuleiten, weil ihr jetzt auch das Informelle angesprochen habt. Ich mache das mal ein bisschen platt. Wir könnten uns mit dem Wissen, was heute vorhanden ist, auch über andere Organisationsformen, es ist viel dazu geforscht worden, es gibt Modelle, sicherlich entsprechend der Marktanforderungen der Käber heute oder meinetwegen damals in so einem Kreise eines Management-Teams mal eine Woche einschließen und nach klugen Gedanken ein neues Organisationsdesign bauen. Behaupte ich mal so sehr platt. Ja. Und dann ist ja das genau das, was ihr gerade schon thematisiert, die Frage, wie bringe ich denn eine Organisation mit 900 oder heute 2000 Menschen in Bewegung? Also jetzt die Verbindung zu dem Informellen, das ist das, was wir auch häufig beobachten. Organisationen verändern Strukturen und wundern sich, dass auf der Hinterbühne eigentlich alles so bleibt, wie es ist. Also das, was vormals formal war, die Führungskräfte, die immer noch irgendwie ihre Machtansprüche dann aber taktisch im Schatten der neuen Struktur verteidigen und so weiter. Noch ein Wort, was sich widerspiegelt oder ein Satz. Ihr habt von dem Hüter gesprochen, einladen, ermutigen, inspirieren. Das stelle ich mir schwierig vor, weil ja ganz viele Unsicherheiten entstehen. Ein paar davon habt ihr gerade angesprochen. Vielleicht konkret, wie darf ich mir das vorstellen? Wie seid ihr es angegangen?
Ja, zuerst eben diese Form der Bergtour, wo es darum gegangen ist, dass wir nicht fertige Konzepte präsentiert haben, sondern immer Zwischenschritte. Das heißt, wir haben einfach immer wieder uns über Prinzipien letztlich entwickelt. Wir wollten auf jeden Fall die vielen Regelungen im Unternehmen einfach deutlich reduzieren beziehungsweise komplett wegbringen. Und der österreichische Hausverstand hat uns sehr stark in der Leitlinie geprägt, dass wir sagen, was würde der Hausverstand sagen, was würden wir einfach machen, wenn das mein Geld wäre. Also viele Dinge einfach, wo wir gesagt haben, wie würde man einfach miteinander ein Projekt organisieren, also Dinge, die wir im Privaten machen, wird auf die Firma transferieren und haben uns sehr schnell einfach über diese Art und Weise versucht, in der Geschäftsleitung am Anfang, dann in dem großen Führungskreis, einfach immer wieder über den Fortschritt und über die neuen Erkenntnisse ausgetauscht und haben nach den ersten paar Monaten relativ schnell dann auch begonnen, die Mitarbeiter auf diese Reise mitzunehmen. Und es war, am Anfang waren vielleicht 250 dabei, bei den, oder kannst du dich nur erinnern, so irgendwie. Und dann waren es irgendwann einmal am Höhepunkt, waren es über 400 schon, die mit neugierig waren und in den Austausch gegangen war, wo wir überall die Feedback-Möglichkeiten gehabt haben. Und es war sehr schnell dann nicht mehr unsere Präsentation, sondern beim zweiten Mal waren es dann schon die nächsten Kollegen, die Prinzipien, die Überlegungen einfach mitgeteilt haben. Und es war in der Entwicklung schon vorteilhaft, dass wir einfach Scrum schon genutzt gehabt haben, weil zwischen Scrum und einer agilen Organisation doch sehr viel überlappend ist oder sehr viel sehr ähnlich ist. Und dann ist uns immer mehr bewusst worden, einfach das Quadrat oder Rechteck von Wilbur, einfach das eben das Verhalten, die Strukturen, die Einstellungen, Glaubenssätze und die Organisationskultur, dieses schöne, banale Viereck, einfach unser Werkzeug geworden ist, wo wir gesagt haben, man kann nicht immer nur an das eine denken, um bei dir jetzt zu bleiben, zu sagen, wir machen ein neues Castle, noch ein Management-Workshop, kommen wir raus mit einer neuen Organisationsstruktur. Ich würde sagen, das haben wir vor 20 Jahren ungefähr so gemacht. Mhm. Da haben wir das auch immer geglaubt. Und da haben uns dann nachher immer unglaublich angeschaut, warum sich nichts ändert. Weil wir einfach nicht an den Einstellungen, an den Verhalten, an den Glaubenssätzen nichts geändert haben und sie nicht mitentwickelt haben. Mhm. Und das war diesmal schon besonders, weil wir uns erstens einmal diese Erfahrung der vorangegangenen Organisationsentwicklungsprojekte klarerweise in unseren Köpfen gehabt haben und gesagt haben, wir müssen das diesmal anders machen und wir müssen alle mitnehmen. Und es geht nur, indem wir sehr viele Leute dann auch mitgenommen haben und dann zum Beispiel in einer Phase Teams gehabt haben mit 100 Menschen, die dann die Details ausgearbeitet haben. Und die 100 Menschen sind nicht zufällig entstanden, sondern wurden großteils von den Mitarbeitern gewählt. Aber da kann der Roland jetzt sicher mehr dazu sagen.
Genau, ich würde vorher noch eine Facette dazulegen, weil das, was der Gerd jetzt beschrieben hat, war in der ursprünglichen Gestaltungsphase, so das iterative Vorgehen. Und das schreiben wir uns auf die Fahnen in unserer Organisationsform, dieses ständige und laufende Weiterentwickeln. Also dieses, ich gestalte Organisation, zeichne ein Organigramm und dann bleibt das für die nächsten 3 bis 5 Jahre stabil. Das haben wir ja sehr schnell verabschiedet. Und deswegen haben wir genau dieses Vorgehen, das da beschrieben wurde, sozusagen institutionalisiert und in die Organisation überführt. Also wir haben Organisationseinheiten, genauso Rollen und Kreise, die dieses Thema bespielen. Sei es Veränderung der Menschen, weil die 4 Quadranten von Wilbur angesprochen wurden. Also es macht sehr viel mit dem, was glaube ich, wie Unternehmen organisiert sein muss. Welche Haltung habe ich da dazu? Welches Verhalten zeige ich, um die Struktur überhaupt zu leben? Und das löst Spannungen bei uns allen hervor. Wir sind alle ganz anders sozialisiert von Kindesbeinen an sozusagen in Hierarchien, in klassischen Hierarchien zu denken. Und deswegen waren es so wichtig und das haben wir nach wie vor auch nach 7, 8 Jahren auf dem Weg, diese Begleitstrukturen, die ständig die Organisation auf struktureller Ebene, aber auch die Menschen im Verhalten und Leben dieser Organisation begleiten.
Und wir haben, um jetzt fortzusetzen, das war die gute Ergänzung jetzt, und jetzt fortzusetzen, wir haben dann die Menschen reingeholt. Das heißt, wir haben dann eine Ausschreibung gemacht. Wir haben damals ungefähr definiert, was brauchen wir für ihre Kreise, einfach nur Ideen, und haben dann die Kebanerinnen eingeladen, zu sagen, wer möchte mitarbeiten. Und wir haben gesagt, okay, das sollen 7, 8 Leute sein pro Team. Und wir haben einmal gesagt, 5 lassen wir mal einfach wählen, frei, komplett frei wählen, und dann schauen wir noch, ob in diesen Teams auch alle Professionen vertreten sind. Das heißt, es war eine reine Ergänzung zu sagen, haben wir jemand aus dem Vertrieb dabei, ist jemand aus der Entwicklung dabei. Also wir haben einfach geschaut, dass die Teams komplett werden, manche waren eh schon komplett, aber wir haben dann ergänzend einfach Leute dazu gebeten zu sagen, bitte arbeitet dort mit, dort fehlt nur eine Marktperspektive, eine Produktperspektive oder Entwicklungsperspektive oder Produktionsperspektive, damit wir einfach komplette Teams gehabt haben. Und diese Teams haben dann während 3 Monate lang Details ausgearbeitet, wie so eine Organisation mit diesen neuen Rahmenbedingungen, mit den Prinzipien einfach funktionieren könnte. Und damit waren auf einem Schlag ja, 150 Leute, 100 in den Teams, 50 rundherum, schon damit beschäftigt. Das heißt, wir haben den Kreis der Beteiligten immer mehr erweitert, sodass am Schluss schon ein richtiger Zug war, zu sagen, ja, jetzt sind wir eh schon bereit, wann können wir denn endlich umstellen und können wir denn endlich so arbeiten, wie wir es jetzt entwickelt haben. Und es war dann auch Mitte 2017 soweit, dass man vorher in einem Big Bang einfach innerhalb von 14 Tagen jeder seine neuen Rollen gehabt hat und innerhalb dieser 14 Tage von alt auf neu umgestellt haben und dann im August 2017 in der neuen Form auch uns sozusagen auf Ground Zero hingestellt haben und von dort weg uns weiterentwickelt haben.
Das finde ich einen spannenden Punkt oder lasst mich das einen kritischen Moment nennen in so einer Transformation. Ja. Also wo ich gerade drüber nachdenke und das speist sich auch so ein bisschen aus einer Beobachtung, die wir als Kurswechsler zum Teil machen bei Organisationen, die sich das mit der Transformation mal so richtig vornehmen. Dieser, ich sag manchmal platt, die fallen auf der anderen Seite vom Pferd. Mhm. Also die erkennen für sich die vielen Regeln, Prozesse, die ganzen Strukturen, die machen uns lahm. Wir sind zu langsam, wir müssen schneller werden und mit die Fallen auf der anderen Seite vom Pferd meine ich dann, jetzt schaffe ich alles ab und sag, macht mal, ihr habt gerade gesagt, so nach gutem Hausverstand, wie ihr meint, wie es getan werden muss. Gleichzeitig bewege ich mich ja in dem Spannungsfeld, dass eine Organisation, das steckt in den Namen, in irgendeiner Weise eine Organisiertheit braucht, um so einen großen Laden irgendwie zusammenzuhalten, ich sag mal, Orientierung zu geben. Wie habt ihr versucht, das sicherzustellen? Also ich habe was im Kopf, das Stichwort ist ja, DNA, ja. Vielleicht will ich da mal hinleiten. Ihr habt euch ja irgendwie damit befasst, wie geben wir diesen Rahmen noch?
Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Teil. Auch der hat uns ja am Anfang irgendwo gefehlt, weil nur agil und flexibel sein den ganzen Tag, das reicht einem nicht. Mhm. Und unsere Prinzipien, unsere 6 Prinzipien waren einmal schon sehr wichtig und da haben wir lange drum gefeilt. Was sind unsere 6 Prinzipien? Fangt an mit Agilität, fangt an mit Selbstorganisation, Feedback, die Wirtschaftlichkeit ist wichtig. Fünfter Punkt ist, was fehlt mir jetzt noch in meinen Prinzipien? Ja, Verantwortung klarerweise und Wertschöpfung, 2 wichtige Punkte. Das heißt, das sind einfach unsere Prinzipien, die im Detail beschrieben sind, so ungefähr 10 Punkte pro dieser 6 Kategorien, wo wir sehr viel darüber diskutiert haben und auch klar war, was wir damit meinen, wie wir das umsetzen. Und das war sozusagen basierend auf dem Kern unserer Werte, die wir einfach nur mal angeschaut haben, aber da waren wir uns alle sicher, die Keber-Werte passen uns gut. Haben eben diese Schale der neuen Prinzipien drüber gelegt und dann die Rollen. Und als Rahmen für das alles haben wir uns eine Keber-Verfassung gegeben. Das heißt, wir haben eine Keber-Verfassung etabliert, die einfach regelt, was darf wer wie und in welchem. Und dazu gibt es eben noch Wasserlinien, auch abgebildet, wer darf was einkaufen und wer braucht wo ab einem gewissen Zeitraum eine zweite Unterschrift dazu. All das ist ein Gesamtbild und es war klarerweise wichtig, dass wir vieles davon schon hatten, bevor wir einfach live gegangen sind. Und wir sagen ja dazu, das ist zwar der Rahmen auch, aber Alignment ist natürlich elementar für eine selbstgesteuerte, agile Organisation. Und das Alignment, dass das stattfindet, ja, dazu braucht es sehr viel Leadership und auch natürlich sehr viel Zuhören und Feedback, weil Selbststeuerung heißt nicht automatisch, alles tun und lassen zu können, was einem gerade einfällt, sondern es muss für den Purpose passen. Nämlich einzahlen auf den Purpose, auf den Sinn der Einheit, für die ich gerade meine Rolle auspräge oder gerade verantworte. Und dann klarerweise die Ziele, die damit verbunden sind. Und das braucht ein Alignment mit der Gesamtorganisation. Und dazu gibt es auch die Kreise und die einzelnen Rollen, damit wir einfach das sicherstellen, dass wir alle fürs gleiche Ziel arbeiten.
Ich würde das kurz, vor allem wenn ich so an unsere Hörerinnen und Hörer denke, versuchen kurz einzuordnen, weil wir natürlich auch eine Sprache sprechen hier gemeinsam, die sich auf eine gewisse Literatur bezieht, die vielleicht nicht jeder hat. Also wenn ihr sagt Purpose, dann könnte ich das sehr nüchtern auch einen Zweck nennen. Ja, und das finde ich wichtig, weil das erleben wir ganz häufig, Menschen, die sich noch nicht so intensiv mit dieser Literatur befasst haben, wie kann es denn sonst gehen, da wird oft nur schwarz-weiß gedacht. Also entweder wir haben diese Organisation, tayloristisch, pyramidal, wie wir sie alle kennen, und die Alternativen klingen dann im ersten Moment so ein bisschen hippie-mäßig. Also jetzt binden wir uns Schleifchen ins Haar und tanzen in bunten Röckchen ums Lagerfeuer und alle sind glücklich. So ist es nicht. Also Unternehmen hat einen Zweck. Du hast gesagt, die Wirtschaftlichkeit ist wichtig. Ja. Und das erleben wir in den Projekten, die wir begleiten, die Transformation heißen, immer wieder, dass es dann konkret und handhabbar wird, wenn ich klare Prinzipien habe. Also wenn deutlich wird, darum geht's hier in diesem Unternehmen, daran richten wir uns aus. Das kann im Zweifel hier mal Stilblüten in die eine und da Stilblüten in die andere Richtung haben, wenn es um die Organisiertheit geht. Aber es ist völlig klar, also weil Purpose auch so ein Flutschbegriff mittlerweile ist. Wenn ihr den Purpose meint, dann kann ich den auch auf diesen vier Wilber-Ebenen vielleicht sehen. Und die Wilber-Ebenen passen gar nicht. Aber fürs Unternehmen, was ist der Zweck des Unternehmens? Wie finden sich Menschen darin wieder? Und das stimmig aufeinander abzustimmen, das ist am Ende das, wo wir dann auch erleben, na dann geht's voran.
Ja, und man muss auch dazu sagen, das horcht jetzt ganz normal an, aber wir haben natürlich auch damals sehr viel Respekt davor gehabt, wie kann man das organisieren, und haben uns dann auch Holacracy angelacht oder angetan. Jetzt kann man darüber denken, wie man will, aber in der ersten Phase war das für uns ein Mittel zu sagen, ja, da haben wir ein Organisationshilfsinstrument, damit klar ist, wie etwas verändert wird und wie wir etwas abbilden können. Vielleicht mag der Roland ein bisschen was über unsere Holacracy-Erfahrungen erzählen und warum es das jetzt nicht mehr gibt.
Sehr gerne. Und es war... Und im Nachgang ist man immer klüger. Also klüger, das liegt in der Natur der Sache. Damals war es, und das würde ich heute noch sehen, durchaus gut und richtig, so ein radikal neues Organisationsmodell zu nehmen. Holacracy war zu dem Zeitpunkt, wo wir das entdeckt haben, noch nicht dramatisch verbreitet. Ich glaube, wir sind nach wie vor eines der größten Unternehmen, zumindest Industrieunternehmen, das ähnlich organisiert ist. Und das war zu diesem Zeitpunkt auch schon so. Und das Pendel hat übergeschlagen. Also wir haben eine klassische Management-Hierarchie aufgelöst, uns der puren Holokratie verschrieben und haben dann lernen müssen, das passt nicht zu Kiba. Das ist, es muss die Organisationsform, und ich denke, der Arne hat das vorher zumindest, ist bei mir so angekommen, das ist höchst individuell. Das kommt auf den jeweiligen Kontext des Unternehmens an, was ist die passende Organisationsstruktur mit den Märkten, wo ich unterwegs bin, mit den Personen, die hier sind, mit der Firmenhistorie, mit der Kultur. Es gibt so viele Einflussfaktoren. Und deswegen haben wir dann relativ schnell erkannt, boah, die pure Holokratie ist nicht der Weisheit letzter Schluss für uns, und haben das dann auch verändert und verwenden den Begriff auch mittlerweile gar nicht mehr, weil wir es an markanten Stellen verändert haben, die nicht zur Keba passen, und auch hier weiterentwickelt haben und dann unser eigenes Ding daraus gemacht haben, sozusagen, das zwar immer noch in Grundzügen sehr nahe ist, Kreise, Rollen, Begriffe wie Purpose, Begriffe wie Führungsrollen, da drinnen haben wir durchaus einige Aspekte übernommen, nämlich die hilfreichen oder wie organisieren wir Meetings in der Zusammenarbeit. Da haben wir uns durchaus etwas genommen, aber dort, wo es für uns nicht mehr stimmig war, das auch verändert.
Und ich glaube, ein wesentlicher Teil war, dass in das Holacracy, und wenn man das Buch liest, dann wird man ja besonders abgeschreckt davon, weil es sehr mechanistisch ist. Mhm. Und weil es die Person, die Emotion, die Leidenschaft der Menschen überhaupt nicht berücksichtigt. Und das war uns eigentlich am Anfang schon suspekt, und es ist uns immer mehr suspekter geworden, bis wir irgendwann gesagt haben, okay, es braucht einfach eine andere Art und Form von Leadership. Aber wir nutzen heute noch das Tool Glassfog dazu, um unsere Rollen darzustellen und sie auch weiterzuentwickeln. Das ist wunderbar. Aber jede Organisation findet dann letztlich das, was für sie selber passt, und das muss man auch, es ist auch kein Rezept, wo man sagt, man geht zum Organisationsarzt und bekommt jedes Mal das gleiche Rezept.
Das wäre ja auch total langweilig, ne?
Ja, sehr.
Jetzt habt ihr drüber gesprochen, was das in der Organisation verursacht hat, sage ich mal, ne? Also es gab positive Dinge, es gab auch etwas, was vielleicht zeitweise ein bisschen anstrengend war. Und was mich nochmal interessieren würde, was hat das dann mit euren Kunden gemacht? Weil häufig ist da ja direkt irgendwie so eine Sorge, oh, jetzt verändert man sich, und was nimmt der Kunde das so an, oder gibt es da auch ganz viel Skepsis? Vielleicht mögt ihr da nochmal drauf eingehen.
Ich habe vorher erklärt, dass wir drei Geschäftsfelder haben und das mittlere Geschäftsfeld Handover Automation, also Übergabeautomaten, sind auch die Banken, die Geldinstitute mit dabei. Und dort haben unsere Vertriebsleute sofort gesagt, um Gottes Willen, das wird bei unseren Kunden also für Kopfschütteln sorgen und die werden das überhaupt nicht verstehen, was ihr da macht. Das war nur ihr sozusagen, nicht wir.
Ja, ja.
Und das war so komplett, also die Anfangsphase mit unseren Vertriebsleuten, und die habe ich selber durchgemacht, das war also, wenn sie mich nicht so lange kennen würden, ich habe sie einfach eingeladen zu sagen, wir schauen einmal, auch die Banken und die Geldinstitute werden sich verändern, also wir werden sehen, was das mit unseren Kunden macht und wie das bei unseren Kunden ankommt. Und es war dann Gott sei Dank so, dass es dann sehr bald einen Artikel gegeben hat in einem bekannten Journal, und da war ein Transfer von einer holländischen Bank drinnen, ING Bank, und die haben das Spotify-Modell kopiert. Und wir haben uns auch bei Spotify verschiedene Anregungen geholt, weil das grundsätzlich sehr spannend war, was die gemacht haben. Ich war auch im Austausch mit denen, mit dem OE-Berater oder der auch Teil des Teams dort ist. Und da gibt's sehr viele gute Dinge, aber die ING hat einfach das Spotify-Modell 1:1 kopiert und waren damit auch sehr schnell in der Umsetzung, weil die haben, glaube ich, nur 18 Monate gebraucht, um das auch wirklich so umzusetzen, in 1:1 Kopie mit den gleichen Rollen, mit den gleichen Funktionen. Und das war, wie ich dann den Artikel verteilt habe, hat es dafür gesorgt, dass erstens einmal, aha, die Bank genießt einen gewissen Ruf als Vorreiter, und das war also sehr spannend. Es hat dann auch bei unseren Industriekunden, ich habe jetzt keine Führungskräfte mehr, wer ist jetzt mein Ansprechpartner? Ja, es war klar, dass wir dafür sorgen, dass die Ansprechpartner, da hat sich die eine oder andere Veränderung klarerweise ergeben über die Rollenzuteilung. Wir waren immer als Ansprechpartner verfügbar, und in Wahrheit war der Dialog sehr rasch, wie habt ihr das gemacht und warum macht ihr das und was wollt ihr damit tun? Und in Wahrheit haben wir bei vielen Kunden einfach Aufmerksamkeit gewonnen und eine viel breitere Gesprächsbasis auch mit unseren Kunden letztlich gewonnen, die wir vorher nicht hatten.
Und da möchte ich vielleicht zwei Beispiele ergänzen, wo das so schön sichtbar geworden ist, weil viele der Dinge sind ja unbemerkt im Kleinen. Wir sind Teil dieser Transformation. Wir kriegen ja das auch gar nicht alles so mit. Aber zwei einschneidende Erlebnisse die letzten Jahre, wo das so markant geworden ist und was dann schon Kraft gibt, am richtigen Weg zu sein. Das eine war Covid, jetzt Gott sei Dank fast schon wieder in Vergessenheit. Aber das war ein Zeitpunkt, wo wir sozusagen von Sonntag am Abend, wie entschieden wurde, es bleiben alle zu Hause und von zu Hause arbeiten, waren wir Montag früh sofort arbeitsfähig, weil wir dieses Dezentrale, dieses in kleinen Einheiten autonom zu arbeiten, schon gut eingeübt haben. Also das war irrsinnig fein. Wir haben nämlich, das darf man gar nicht übersehen bei so Transformationen, da gibt es ja ganz viel Rundum-Erscheinungen. Wir haben ja unsere Collaboration-Plattform, die Zusammenarbeit neu aufgesetzt in dieser Zeit. Das bleibt ja dann oft sehr unerwähnt. Also wir werden von einem Tag auf den anderen handlungsfähig und dann noch einmal ein paar Jahre später, und das war eigentlich eines der schönsten Komplimente für unsere Organisationsform. Wir haben dann begleitet durch die Krise oder ausgelöst durch die Krise bei uns in der Elektronikbranche eine Bauteilverknappung gehabt. Das heißt, Ressourcen waren nicht mehr verfügbar und somit konnten Kunden, und das war die ganze Branche, das war nichts Keva-spezifisches, die ganze Branche betroffen, Kundenbedarfe nicht mehr erfüllt werden. Und wir haben dank unserer Organisationsform wiederum so fast von einem Tag auf den anderen eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aufgesetzt, von der Fertigungsdisponentin aus der Produktion bis hin zum Technikvorstand. Alle auf Augenhöhe am, und jetzt kommt wieder dieser Begriff Purpose, an einem Zweck ausgerichtet, nämlich unsere Kunden zu beliefern. Durch End-to-End gedacht, dieser ganze Prozess mit den notwendigen Personen und Funktionen, und waren besser lieferfähig, handlungsfähig als viele unserer Marktbegleiter. Und das haben wir an vielen Punkten als Kompliment und als Feedback von den Kunden bekommen. Und das war eigentlich so ein sehr, sehr schönes Erlebnis, wie hilfreich diese Form der Organisation sein kann, um beim Kunden etwas zu bewirken.
Und in der Zwischenzeit, in den Jahren, wo wir uns dorthin entwickelt haben, wo wir jetzt stehen, waren wir natürlich immer mit unseren Kunden auch hinsichtlich der Organisation im Dialog. Das heißt, die Kunden verstehen auch für deren eigenen Zweck, wie wir das gemacht haben, wo wir uns hinbewegt haben, was dann die Stolpersteine sind, was wir gelernt haben. Also wir haben auch bei vielen unseren Kunden auf einmal Zugang zu anderen, sage ich mal, Abteilungen oder anderen Bereichen innerhalb der großen Kunden bekommen und da so ein breiteres Verständnis auch für die Geber erzielt, das wir durch andere Mittel überhaupt nicht geschaffen hätten. Und das war schon sehr spannend, weil wir auf einmal nicht nur mit Einkauf oder nur mit der Technik zu tun hatten, sondern auf einmal vom Vertrieb, der sich gefragt hat, wie kann das im Vertrieb funktionieren, von der Produktentwicklung, wie das dort funktioniert, von der Wertschöpfungsstrukturiertheit, all diese Dinge war dabei und ich habe ja immer wieder auch Vorträge bei unseren Kunden gehalten, wie wir das gemacht haben. Und natürlich sitzen da immer Führungskräfte vor einem selber, die dann nur den Kopf schütteln. Meistens,
sage ich mal. Das wäre nochmal ein Stichwort für mich, Führungskräfte oder vielleicht lassen wir die Führungskräfte mal weg. Ihr habt jetzt ja auch gesagt, ihr habt sie abgeschafft und ein Vorurteil, mit dem wir dann häufig in Gesprächen konfrontiert werden, ist, aber dann gibt's ja keine Führung mehr. Jetzt habe ich die Steuerungskräfte abgeschafft und jetzt braucht's wirklich Führung. Vielleicht gebt ihr da nochmal einen Einblick, wie ist eure Idee von Führung und wie darf ich mir Führung in der Keber vorstellen?
Ja, ich fange mal an. Also Führung braucht's immer, das ist klar. Jeder, der vorne geht und auf den Berg geht, führt letztlich. Und wir haben einfach das Wort Führung, das Kraft aus der Führung genommen, Kraft und Macht versucht wegzulassen. Und es gibt Leute, die haben eine natürliche Begabung und begeistern andere und andere folgen einfach automatisch. Und das verbindet man halt mit Leadership. Und bei uns ist das halt mehr das Leadership, aber es gibt in vielen Funktionen oder Rollen heute Leader. Also Performance Lead ist eine ganz klassische Rolle. Und wir haben schon ein wesentliches Prinzip, auch um die Macht zu entkräften, beziehungsweise auch den Mitarbeitern gutes Gehör zu geben und die entsprechende Widmung auch für deren Sorgen zu geben, indem wir die klassische Management- oder Führungsaufgabe einfach geteilt haben. Bei uns gibt es also einen Leader, Performance Lead, der für das Geschäft verantwortlich ist, und dann gibt es einen Crew Responsible, der für die Mitarbeiter verantwortlich ist. Und das heißt, es gibt da immer Möglichkeiten, in den Dialog zu kommen. Und das ist einmal so ein Prinzip, das da hilft, dass man einfach das Geschäft von mehreren Seiten sieht.
Und das kann man jetzt am Podcast natürlich nicht sehen, aber wie der Arne das Wort Führungskraft reingeworfen hat, da ist Dynamik bei uns. Also das ist etwas, das uns bewegt. Ja, und dann noch eine Facette dazu. Warum haben wir uns mit diesem so kritisch auseinandergesetzt? Weil durchaus erkannt haben, Führungskraft per se ist ja nichts Verwerfliches, nun auch nicht. Es gibt ganz viele tolle Führungskräfte, die die Geschäft super aussteuern. Trotzdem, typischerweise, wenn man so die Standardführungskraft zimmern würde, dann hat es, wie gesagt, ganz, ganz viele hilfreiche Aspekte. Es trifft jemand Entscheidungen, es übernimmt jemand Verantwortung, es sorgt jemand dafür, dass Einschränkungen beseitigt werden. Aber, und auch das erlebt man in einer, wenn man so einen Querschnitt macht, Konzentration von Macht an einer Stelle kann problematisch sein, Engpass zu erzeugen für fachliche als auch für disziplinarische Personen, Entscheidungen dieselbe Person zu haben. Das sind negative Aspekte, wo wir gesagt haben, die wollen wir auflösen. Und deswegen, das ist ganz, ganz wichtig, weil in dieser Falle wir auch fast getappt werden, Führungskraft zu verändern und ausdifferenzieren in die zwei Rollen, die der Gerhard erwähnt hat, heißt bei Gott nicht Führung abzuschaffen, sondern Führung anders zu denken, auszudifferenzieren. In diesen zwei Rollen, die erwähnt wurden, wo sie die eine, wo man ganz bewusst dieses Spannungsfeld aufmachen, fachliche Entscheidungen und nur fachliche Entscheidungen und disziplinarische Entscheidungen zur Person. Dieses Spannungsfeld wollten wir bewusst generieren, um die negativen Einflüsse, die eine Führungskraft haben kann, zu reduzieren. Und Führung haben wir damit auch in ganz, ganz viele Rollen noch weiter ausdifferenziert. Bei uns übernimmt die Expertin, die Könnerin in den jeweiligen Rollen themenspezifisch Führung. Das heißt, es ist nicht immer nur einzementiert auf eine Art der Hierarchie.
Ja, und ich glaube, Führung und Leadership ist einfach extrem wichtig, wenn man eben, weil es gibt Experten, wie der Roland gesagt hat, man folgt Experten, man folgt einem Rat, einem guten Rat, oder man hört irgendetwas und sagt, okay, das inspiriert mich und das möchte ich jetzt umsetzen und realisieren. Und bei uns haben wir viele Möglichkeiten geschaffen, dass die Leute mit den eigenen Fähigkeiten, und wir sind Könnerschaften, sich auch entsprechend weiterentwickeln können und sich dann mit dem eigenen Purpose, sage ich mal, mit meinem persönlichen Sinn und Zweck, warum gibt's mich und wo will ich hin, sehr gut mit dem Firmenpurpose synchronisieren können und damit einfach in den Rollen, in der Leadership oder in der Führungsrolle gehen. Und das ist klar, es braucht Führung, weil ansonsten entsteht auch kein Alignment. Ohne Führung gibt's auch kein Alignment, wo wollen wir hin, weil es muss ja irgendwo Ziele geben, es muss einfach Prinzipien gehen, es muss klar sein, wenn sich ein Purpose verändert, all das braucht Führung. Aber eben bei uns bewusst einfach persönlich getrennt, genauso wie es Management-Tools zur Anwendung braucht. Management per se ist ja nicht schlecht, sondern es geht nur darum, dass man die richtigen Tools und die möglichst breit einfach zur Verfügung stellt, damit sie möglichst alle, die sie brauchen, einsetzen können. Weil letztlich geht es immer dazu, begeistern die Kunden, begeistern die Mitarbeiter, zufriedene Eigentümer und eine Gesellschaft, die stolz auf die Geber sein kann.
Mhm. Ich lege nochmal nach mit einer Beobachtung, die wir auch häufig machen, nämlich diese, ich will das Verunsicherung nennen bei Mitarbeitenden in so einem System. Jetzt will ich mal auch so sehr, sehr vereinfacht natürlich sagen, wir alle haben gelernt, in Pyramidenorganisationen zu funktionieren, dass uns jemand sagt, was meine Aufgaben sind, dass ich vorgefertigte Karrierepfade habe, dass mir immer irgendwie sagt, da geht's lang, links und rechts und so weiter. Und jetzt habt ihr es mit 2000 Menschen zu tun, die, das ist jetzt sehr pauschal, aber auch alle so sozialisiert worden sind. Mhm. Was wir häufig beobachten ist, also eine Selbstüberlassung ist dann oft das Ergebnis, wenn ich einfach nur sage, jetzt organisiert euch mal selber. Also ich weiß ja, da spiele ich gerade darauf an, dass ihr euch extrem viel Mühe gibt, diese Menschen zu begleiten, ihnen auch das Verständnis über die Organisation, wie sie stattfindet, dieses neue Verständnis von Führung, das näher zu bringen, sich selbst darin zu finden, um auch Potenziale entlang der Könnerschaften, das ist ein schöner Begriff an der Stelle, finde ich, tatsächlich zu ermöglichen. Vielleicht gibt ihr noch mal Einblick, was macht ihr da genau, wie ermöglicht ihr das den Menschen, was gibt's da in der Keba?
Sehr gerne, Anne, und auch hier die Antwort zweigeteilt. Teil 1, ich bin schon bei Keba. Das ist für mich eine markante Unterscheidung, ich werde nachher darauf zurückkommen. Und dann haben wir angelehnt an die schon erwähnte Verfassung und die Mindsets oder die Modelle, die dahinter stehen, für uns spezielle Trainings konzipiert. Das gibt's natürlich nicht am Markt, weil wir, so wie wir organisiert sind, sehr einzigartig sind, und so die Idee ist, quasi ab Tag 2, wo ich bei Keba zu arbeiten anfange, habe ich so ein 2-Tages-Einstiegstraining, um einen Einblick zu kommen, und dann ganz viel selbstgeschneiderte, auch mit externen geschneiderte Trainingsangebote, um Skills, die man braucht, bei Keba zu entwickeln. Als Beispiel, um das nicht so nebulos stehen zu lassen, Feedback geben, sehr wichtige Fähigkeit in so einer selbstorganisierten Unternehmensstruktur, Entscheidungen treffen, auch etwas Wichtiges. Wir nennen das Clear the Air, heißt das, ein Workshop-Format, wo wir uns regelmäßig zusammensetzen und im Prinzip in einer Form einer Retrospektive einfach draufschauen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was wollen wir verändern, abseits des Tagesgeschäftes. Also das zielt sehr stark darauf ab, auf die Zusammenarbeit. Und jetzt komme ich noch einmal zurück, weil das haben wir auch gelernt. Wir haben auch im Recruiting, im Finden der passenden Personen, auch hier schon gelernt, anders hinzuschauen, weil man braucht eine gewisse Affinität sozusagen zu so einer Art der Organisiertheit. Es bringt schon auch viel Verantwortung mit sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und dessen muss man sich bewusst sein und bewusst dafür entscheiden. Oder umgekehrt, wir als Unternehmen suchen uns bewusst die Menschen aus, die das können. Das heißt, auch im Recruiting-Prozess, im ganzen Auswahlprozess, schauen wir neben fachlichen Fähigkeiten immer mehr darauf, ob der personelle Fit sozusagen gegeben ist, von dem, wie Menschen zusammenarbeiten möchten, wie Menschen Hierarchie denken, wie Menschen Führung denken, all diese Elemente. Und das ist noch viel, viel wichtiger, weil es ungleich schwerer zu entwickeln ist, als eine Profession von einem Level auf das nächste zu heben.
Das ist ein wichtiger Aspekt auch mit der Passung. Da sind wir vorhin auch schon mal dran vorbeigeschraubt, als wir gesagt haben, naja, Fähigkeiten kann man irgendwie entwickeln, aber eine Passung ist irgendwie ganz, ganz schwierig zu entwickeln. Da wäre meine Frage, hat sich das denn irgendwie verändert? Also werdet ihr jetzt von anderen Menschen sozusagen aufgesucht im Recruiting-Prozess und was für einen Trend stellt ihr da fest? Weil ich glaube, das wirkt ja schon recht anziehend, denn die Keba ist da ja schon sehr anders unterwegs als viele andere Organisationen.
Da würde man ein sehr eindeutiges Ja antworten, Alina. Und wie haben wir das, wie ist das festzumachen oder wie ist das erkennbar? Wir haben zu Beginn, wie gesagt, 2017 haben wir umgestellt und da waren wir noch nicht dramatisch offensiv, das nach außen zu posaunen, weil uns durchaus bewusst war und wir mit großem Respekt an das herangegangen sind und uns bewusst war, dass uns das fordern wird. Und dass alles andere als ganz sicher ist, dass hier immer alles gelingen wird. Und wie das aber erste Früchte getragen hat, haben wir das auch nach außen getragen. Also wir hier im oberösterreichischen Zentralraum sind, wie viele andere, vermutlich auch damit konfrontiert, immer weniger Fachpersonal zu bekommen. Die Menschen suchen sich aus, wo sie arbeiten gehen. Und da ist es seit 2 Jahren ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal, mit dem wir auch auf den Markt gehen. Mittlerweile ist die Keba in den Regionen, wo wir in Österreich, Deutschland vertreten sind, sehr bekannt dafür, Organisation anders zu denken, mehr die Menschen mit in die Verantwortung zu geben, mehr Möglichkeit zu geben, sich als Mensch, als Gesamtes einzubringen mit all den Fähigkeiten und nicht auf eine einzige Profession reduziert zu werden.
Und ich glaube, was mittlerweile auch bewusst geworden ist, dass die klassische Karriere einfach bei uns anders gelebt wird, weil die Möglichkeiten einfach vielfältiger sind. Weil sobald etwas und egal, wann man auch innerhalb des Unternehmens immer wieder mit neuen Kollegen und Kolleginnen spricht und letzte Woche hatte ich mit einem Kunden, wo Generaldirektor da war und ein neuer Vertriebsmann, den ich noch nicht so gut kannte, auch dabei, wo einfach klar ist, einfach wie der selber die Organisation vertritt oder auch dem Kunden nahebringt, einfach diese Möglichkeiten, einfach andere Rollen auch mitzunehmen. Mhm. Das heißt, neben der klassischen Profession, für die ich vielleicht gekommen bin, entdecke ich auf einmal eine Leidenschaft für irgendein neues Gebiet und kann mich dort einbringen und kann dort eine Rolle wahrnehmen. Und das ermöglicht einfach ein ganz anderes Spektrum, mein eigenes Bewusstsein, meine eigenen Wünsche und Möglichkeiten, die auch vielleicht in mir selber stecken, als Mensch zu entdecken und sie auch weiterzuentwickeln. Und das ist eine ganz andere Form von Karriere, nämlich in der Vielfältigkeit und auch im Leadership einfach dann Rollen zu übernehmen und damit zu wachsen. Und letztlich geht es ja darum, dass auch jeder von uns wachsen kann in seiner Profession oder als Mensch mit seinen Wünschen und Fähigkeiten. Und wir haben von Beginn an die Mitarbeiter eingeladen, auch die Big Five for Life zu lesen und danach zu suchen und sie auch unterstützt dabei, auf dem Weg die eigenen Big Five zu finden. Und das fördert man nach wie vor und das ist am besten auch, sage ich mal, für mich Karriere, dass ich weiß, was sind meine Big Five und wie kann ich sie erreichen.
Ich finde das nochmal ein schöner Punkt. Also wir haben eben schon drüber gesprochen, was sind die übergeordneten Motivationen, so eine Transformation zu machen? Gerhard, du hast sie so, jetzt können die Hörer nicht sehen, mit den Fingern aufgezählt. Natürlich, wir wollen unseren Markt besser bedienen können. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, was auch für uns in den Gesprächen deutlich spürbar ist und dann auch in unserer Arbeitszeit und jedes Unternehmen kann ein Lied davon singen, ist das Thema Fachkräfte. Also wie begeistere ich eigentlich dafür, dass sie zu uns kommen und nicht zum Wettbewerber gehen? Und das, was du jetzt ja gerade angerissen hast oder ihr beide, war, ich kriege bei der Keba vielleicht nicht mehr die typisch hierarchische Karriere, aber ich kann, jetzt erfinde ich mal ein paar Begriffe, Könnerkarriere machen, ich kann Potenzialentfaltungskarriere machen, ich kann ganz, ganz viele Entwicklungskarrieren machen und natürlich kann ich auch Geld verdienen, also ne, auch ein Gehalt ist dabei. Und ich glaube schon, zumindest kriegen wir das auch von anderen Unternehmen mit, dass dieses Feedback zumindest nach einer gewissen Zeit kommt, dass wir viel attraktiver werden auch für den Arbeitsmarkt, also nicht nur für unsere Kunden, sondern dass da ganz, ganz viel Potenzial drin liegt für die Unternehmensentwicklung.
Und um ehrlich zu sein, wir möchten ja jene Menschen ansprechen, die Lust haben auf die eigene Entwicklung. und sich selber weiterentwickeln wollen. Das sind ja die Leute, die wir haben wollen, weil die passen am besten zu uns. Weil es geht ja darum, dass wir jeden Tag, wie ich sage immer, einen Meter gescheiter werden, weil dann hat sich der Tag ausgezahlt. Und wenn man so eine Einstellung und so einen Spirit hat, dann schafft man gemeinsam etwas. Und das macht ja dann Spaß, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, und dann bewegt man auch was und findet immer wieder was, was attraktiv ist, wo man sich selber weiterentwickeln kann und auch dann Verantwortung übernimmt, und damit wächst man automatisch sozusagen in seinen Könnerschaften und auch in der Bedeutung für das Unternehmen.
Ja, und ich glaube, das habt ihr so aus der Beobachtung heraus auch sehr gut geregelt, weil es, glaube ich, auch kein Gesichtsverlust ist, wenn man eine Rolle einfach wieder abgibt, ne? Das hatten wir im Vorgespräch. Die erste Frage ist ja häufig so, ja, wie geht dann Karriere? So, dann kommt man in die Organisation rein. Manchmal gibt es auch so Phänomene von, ich sag mal, Rollenhortung, dass es Personen gibt, die so in ganz viele Rollen reingehen, weil sie glauben, ah, wenn ich viele Rollen habe, dann kann ich mich hier gut exponieren. Aber da wart ihr ja auch oder habt ihr ja auch einen guten Weg gemacht. Wie erlebt ihr das jetzt gerade? Ist das eigentlich was, was häufig nicht mehr so thematisiert wird und eigentlich schon die richtigen Personen in die richtigen Rollen reinfinden? Oder wie ist das organisiert?
Es ist ein schon noch ständiger Wechsel. Es ist nicht so, dass sich tagtäglich ändert, obwohl, wenn ich auf die Kiva-Gruppe schauen würde, ändert sich tagtäglich etwas. Aber wir haben das dahingehend organisiert, und das war uns ganz, ganz wichtig, wenn die Passung nicht mehr gegeben ist zwischen Rolle, das heißt zwischen Arbeit, die zu erledigen ist, ganz nüchtern betrachtet, und Person, die diese Arbeit gerade erledigt. Dann ist es kontraproduktiv, die Person dort zu lassen, egal aus Sicht des Unternehmens oder aus Sicht der Mitarbeiterin. Deswegen von Beginn an ein Modell geschaffen, das auch diese ständige Entwicklung, dieses Flexible auch dort abbildet. Man kann bei Kiva jederzeit eine Rolle wechseln, ohne dabei gekündigt zu werden, das Unternehmen verlassen zu müssen, sondern immer dann, wenn ich mich verändere. Wir haben auch sehr transparent in einem für alle einsehbaren Rollenmarktplatz alle zurzeit nicht besetzten Rollen, das heißt alle Arbeiten, die gerade nicht besetzt sind in der Erledigung, transparent gemacht, sodass ich mich auch interessieren kann, sodass ich auch sozusagen Anspruch erheben kann auf Dinge, die ich jetzt noch nicht mache. Und das hat manches Mal auch mit sich, dass ich etwas wieder abgebe. Aber diesen natürlichen Wechsel, dieses Wechsel in den Rollen ist etwas, das wir sehr bewusst befeuern, weil sich Menschen in ihrer Entwicklung verändern, weil sich Menschen über die Lebenszeit an den Interessen weiterentwickeln, und das wollen wir begleiten. Und da gibt es Begleitstrukturen. Wir haben eine Organisationseinheit, die genau da begleitet, und da knüpfe ich wieder an den Karrierebegriff an. Da hat eine Kollegin eine wunderbare Darstellungsform gefunden. Bei uns gibt es nicht die klassische Hierarchieleiter, das geht sie bei uns so nicht aus, sondern es sind Karrierepfade. Also bei uns Karrierepfade wie ein U-Bahn-Plan, weil genau das entspricht. Jetzt fahre ich ein paar Stationen und dann merke ich, ah, da habe ich Fähigkeiten und da ist sogar Bedarf im Unternehmen. Dann wechsle ich sozusagen die U-Bahn-Linie und entwickle mich einmal in anderen Facetten weiter. Und so kann man sich das vorstellen, und wie gesagt, diese klassische Führungskraft ausdifferenziert in zwei Rollen, und eine davon ist Crew Responsible, wo Menschen begleitet werden, genau in dieser Entwicklung. Dass das Rollenportfolio, das ich innehabe, nicht zu überfordernd ist, aber trotzdem herausfordernd, und wenn sich etwas ändert, dass ich mich hier als Person mit weiterentwickeln kann.
Und eine kleine Ergänzung, und weil du auch das Thema der Rolleninhaber, der Ansammlung von vielen Rollen angesprochen hast, das Phänomen hatten wir insbesondere am Anfang. Und da ist aber die Organisation mittlerweile so reif, dass der eine sagt, der Kunde von dieser Rolle wäre, der sagt, du füllst die Rolle gar nicht aus, weil ich krieg von dir nichts. Also entweder schaust, dass du was lieferst, oder du gibst die Rolle ab. Also das Feedback kommt dann sehr schnell, und die Anzahl von Pseudorollen, die verschwindet auch wieder sehr schnell. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, auch im Zusammenarbeiten, im Zusammenleben, einfach Klarheit darüber zu haben und zu sagen, du hast die Rolle angenommen, also sorge dafür, dass du Ergebnis lieferst. Und das in aller Klarheit und Deutlichkeit auch zu sagen, ja, das ist eine Organisation, wir sind schon auch eine Performance-Organisation, weil letztlich geht es im Wettbewerb darum, der Beste zu sein. Und der Silbermedaillengewinner ist beim Kunden der Erste, der keinen Auftrag kriegt. Also in diesem Sinne ist es unser Ziel, dass wir in unseren Märkten die Besten sind und dementsprechend auch unsere Kunden davon begeistern und überzeugen können. Und dazu braucht es für jeden Einzelnen von uns eine Performance.
Und das ist Selbstorganisation at its best, wenn man so möchte. Also manchmal sage ich, wo ich Regeln wegnehme, da entsteht oft ein sozialer Druck. Ne? Und das, was du gerade beschrieben hast, ja. Gerhard, ist ja etwas, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht anweisen, dass die Leute diesen sozialen Druck sich gegenseitig auch in die Pflicht nehmen. Das ist eine Kulturbeobachtung, die ich mache, wenn das offensichtlich nicht ganz schlecht funktioniert, was da geschieht. Vielleicht, ich gucke gerade so auf die Uhr, wir können bestimmt 4 Stunden machen, damit wir nicht so weit rausfliegen.
Ich befürchte auch, im positiven Sinne, ja.
So eine klassische Abschlussfrage, noch nicht die allerletzte, aber die so langsam dahin führt, so rückblickend. Ihr habt jetzt einige Jahre Keber-Transformation miterlebt, begleitet, ertragen vielleicht auch an einigen Stellen. Was würdet ihr heute anders machen, wenn ihr die Uhr nochmal zurückdrehen könntet?
Auch hier wieder nicht zu sehen, das Schmunzeln, die Frage öfter schon einmal gehört und das, ja, ist eine sehr spannende und mein Eindruck, und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll, weil es hat jeden Schritt, den wir gemacht haben, gebraucht. Ob der einmal exakt in die richtige Richtung gegangen ist oder mal ein Seitenschritt war, sei dahingestellt, aber wir haben überall was gelernt. Aber was sagen wir, für mich persönlich oder was ich so erlebt habe, was wir ein Stück übersehen habe, die Menschen darauf vorzubereiten. Die Menschen vorbereiten, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, in Führung zu gehen, wenn man so will. Und da zu stark auf das Thema Holacracy zu Beginn zu setzen, dieses sehr strukturelle, und da waren wir heute als Technikerinnenorganisation, da sind wir Feuer und Flamme aufgesprungen, wenn man uns so ein restriktives Tool gibt. Das würde vielleicht aus heutiger Sicht ein wenig anders gestalten und den Fokus mehr auf das Verhalten der Menschen in so Organisationsformen und dann irgendwie mal sanft sozusagen ein Tool dazu zu stellen.
Ja, da kann ich mir nur anschließen. Also Holacracy war definitiv am Anfang hilfreich, aber nur das Tool. Aber die ganzen Trainings, die wir mit Holacracy gemacht hätten, das Geld und die Energie hätten wir für andere Trainings einsetzen müssen und wäre deutlich besser angelegt gewesen. Wie arbeitet man agil in Teams zusammen? Wie schafft man einfach einstellungsmäßig diesen Shift von der Hierarchie hin zur Selbstorganisation? Was ist auch meine Verantwortung in der Selbstorganisation? Weil selbst alleine ohne Output und ohne Performance geht natürlich nicht. Und dort haben wir schon am Anfang einige Meter liegen gelassen, weil das wäre am Anfang wichtiger gewesen als wie Holacracy. Und es gibt natürlich immer noch was zu tun, weil es gibt Leute, die einfach auch die neue Form der Organisiertheit dann hergenommen haben und sie für sich selbst hierarchisch interpretiert haben. Weil es ist ja richtig, wir haben auch eine Hierarchie. Es ist ja nicht so, dass wir in hierarchiefreien Raum sind. Wir haben eine Hierarchie, aber eine Hierarchie an Kreisen, aber nicht eine Hierarchie an Personen. Und das sind die ganzen feinen Unterschiede, die man halt auch mal entwickeln muss, die am Anfang halt individuell verschieden eigeninterpretiert gesehen werden. Aber da hilft nur Trainings und immer wieder gesamtheitlich nach Ken Wilbur zu schauen, Einstellungen, Verhalten und die Struktur dazu. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, einfach Strukturen fördern das Verhalten. Und wenn ich heute Zielsysteme abbilde und die Zielsysteme fördern klarerweise, dass sich alle dorthin orientieren. Und das muss natürlich einfach in Tune sein mit dem, was ich will. Und daher gibt's diese Form von Entlohnung einfach nicht mehr, sondern eine andere flexible Entlohnung über das Gesamtergebnis des Unternehmens, wo wir alle mit im Boot sind und nicht einzelne Geschäftsfelder oder einzelne Subkreise, sondern es gibt nur ein Ergebnis der Gruppe, an dem sich alle orientieren.
Und wenn ihr euch was für die Keber für die nächsten 2-3 Jahre wünschen könntet, was wäre das?
Da taucht wirklich ganz spontan etwas auf und das hat, muss ich vielleicht erklären, mit uns als Österreicher zu tun. Wir sehen sehr, sehr schnell Dinge, die nicht funktionieren. Ich würde uns einfach wünschen, all die positiven Effekte, alles, was schon gelungen ist, viel mehr zu sehen und daraus Kraft zu entwickeln und daraus diesen Weg mit voller Energie weitergehen, den wir da eingeschlagen haben.
Ja, ich würde mir wünschen, dass einfach noch viel mehr einfach den eigenen Purpose sehen und die eigene Big Five for Life sehen und es gut in Überdeckung bringen mit dem Unternehmen und dementsprechend auch die Performance bringen. Weil ich glaube, dort liegt für viele Menschen einfach fürs eigene Leben, für die eigene Zufriedenheit, für die eigene Befindlichkeit sehr viel drinnen an dem Wohlbefinden und der eigenen Gesundheit, in dem Fall in der geistigen Gesundheit. Wenn ich mir klar bin, wo will ich hin als Person, was tut mir gut, was möchte ich eigentlich machen und das unabhängig von irgendwelchen Themen, die sich andere rundherum wünschen. Man ist ja so viel Einflüssen ausgesetzt von den sozialen Medien, von den Freunden, von allen anderen, sondern sich selbst als Mensch in den Mittelpunkt stellt und sagt, okay, was bin ich selbst als Mensch und was will ich innerhalb der Organisation eigentlich werden und was möchte ich sein, weil dann lebt es einfach, ja, einfach faszinierender.
Jetzt gucke ich gerade zu Arne rüber. Arne, du hast die Podcast-Episode eingeleitet, möchtest du sie auch schließen?
Na, besser als das der Gerhard gerade gemacht hat, kann ich es ja gar nicht. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, also wenn einer eurer Seitenschritte der nach Bremen war, um gemeinsam weiter nach vorne zu gucken, da sind wir dann sehr glücklich drüber. Es ist uns eine große Freude, dass wir von dem, ihr habt von Metermachen gesprochen, dass wir euch zumindest auf einigen Zentimetern davon begleiten dürfen. Dass ich weiß noch, als ich das letzte Mal bei euch in der Keber über den Flur lief oder wir gemeinsam, dass ich jemanden aus dem Leadership-Programm traf, der mir Moin über den Flur zurief in Linz. Und wenn es euch hilft, wir sagen mittlerweile hier bei uns im Team häufig, das geht sich schon aus.
Schon aus. Passt schon.
Ja. Insofern ist es, finde ich, euch sehr zu wünschen mit Blick nach vorne, dass sich das schon ausgeht mit der Keber. Ja. Aber ich bin da, so wie ich euch kennengelernt habe, beste Hoffnung. Vielen Dank für eure Zeit, Gerhard und Roland, für die tolle Episode.
Ja, vielen Dank.
Danke, war schön, Dankeschön. Mit euch zu plaudern.
Liebe Grüße nach Bremen.
Alles Gute.
Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast@kurswechsel.jetzt.